Vielen Dank. Ich werde heute Morgen mich der Hochsprache befleißigen, weil wir einen Gast bei uns haben, der mein Hochdeutsch besser verstehen wird, auch wenn es mangelhaft ist, statt meinem Schweizerdeutsch. Wenn ihr euch dieses Bild hier vorne anschaut, ich habe vier verschiedene Sujets ausgesucht, wird wahrscheinlich eines davon für euch am meisten für Weihnachten stehen. Vielleicht ist es die besinnliche Zeit mit einer Kerze, feinem Gebäck. Ich durfte schon Weihnachtsgurzli genießen, gehört für mich zu Weihnachten dazu. Vielleicht auch die Szene in Bethlehem, eine schöne Krippe, die aufgestellt wird. Vielleicht auch der Tannenbaum. Mit dem Gospelchor haben wir immer wieder gesungen, fröhliche Weihnacht überall. Und dort heißt es, Weihnachtsbaum, Weihnachtston, Weihnachtsduft, all das kann zu Weihnachten dazugehören. Oder vielleicht auch Geschenke. Vielleicht hast du dir schöne Geschenke ausgedacht für deine Familie oder du bist jetzt schon in einem riesigen Stress, weil du noch nichts eingekauft hast. Oder ihr habt es so gemacht wie in unserer Familie, wo wir uns entschieden haben, dass wir an Weihnachten einander keine Geschenke mehr machen. Nicht, weil wir uns nicht gern haben, sondern weil das wirklich immer mit, ach, wir haben ja schon alles und was soll ich noch, weil das eher in diese Richtung ging. Irgendein Bild wird für dich Weihnachten am besten symbolisieren. Oder eben vielleicht auch ein Bild, das ich leider nicht gefunden habe, jemand, der total im Stress ist. Was es noch alles zu tun gibt, bis dann die Familie vor einem wunderbaren Weihnachtsessen sitzt. Eben vielleicht die Geschenke, die man dann, ja, am 24. ist im Thurgau kein Sonntagsverkauf, da muss man am 23. noch irgendetwas kaufen. Oder vielleicht kennst du das auch. Als ich noch klein Susi war, war das immer eine sehr stressige Zeit. Und es hat irgendwann immer Streit gegeben zu Hause. Und da wusste ich, das war vielleicht ein kleiner Anlass oder eine größere Sache, aber irgendwie, das war nie so eine wirklich harmonische Sache. Vielleicht ist das bei dir jetzt ganz nahe in deinem Herzen. Oder eben, wenn man Weihnachten feiert und man hat einen geliebten Menschen gerade verloren. Weihnachten, ist das dann noch wirklich Weihnachten? Wenn wir in die Bibel hineinschauen und uns Gedanken darüber machen, wie das erste Weihnachten war, dann merken wir, war gar nichts von Romantik. Am letzten Sonntag haben wir mit der Geschichte von Zacharias begonnen. Der Ehemann von einem älteren Ehepaar. Gott schickt den Engel Gabriel mit einer großartigen Ankündigung, sie werden noch ein Kind bekommen. Das Kind wird dann Jesus den Weg bereit machen, den Messias. Und Zacharias ist überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung, nicht in Adventsstimmung. Er fragt sich, wie soll das überhaupt gehen? Sie wissen, aus jahrelanger Enttäuschung, das funktioniert bei uns nicht. Und wir haben darüber geredet, dass es manchmal auch in unserem Leben solche Enttäuschungen gibt. Und wenn Gott dann neu Mut machen möchte, wenn Gott wieder etwas Neues verspricht, dann reagieren wir manchmal wie Zacharias, ist schon gut, lieber Gott. Kein Problem. Ich diene dir auch weiterhin, aber wir merken, dass uns das nicht mehr packt. Wir sind nicht mehr voller Freude und trauen Gott alles zu. Und dann ist es gut möglich, dass wir am gleichen leiden, an dem Zacharias gelitten hat. Der Engel verschreibt dem Zacharias dann 9 Monate Schweigen. Und ich weiß nicht, ob ihr lange ruhig sein könnt. Es gibt Ehepaare in der Ehevorbereitung, die sagen dann, ja, wenn ich so richtig wütend bin, dann rede ich dann schon 2-3 Tage nicht mehr mit meinem zukünftigen Partner. Und die müssen das dann wirklich ausdiskutieren vorher. Aber 9 Monate zu schweigen, das ist eine lange Zeit. Und ich glaube, Zacharias hat in dieser Zeit der ungesuchten Stille sich über vieles Gedanken gemacht. Und wir werden heute sehen und miteinander lesen, was das Resultat von diesem langen Schweigen war. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Dazwischen hat Maria auch Besuch bekommen von Gabriel. Sie erwartet auch ein Kind, es wird Jesus sein. Und sie hat Elisabeth, ihre Verwandte, besucht, die da eben die hochbetagte Frau, die da das Kind erwartet hat. Und jetzt geht sie wieder heim. Für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ja, das, was Gott versprochen hat, gegen alle natürlichen Voraussetzungen, das ist passiert. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte. Und sie freuten sich mit ihr. Weihnachten, vielleicht bekommt dein Nachbar irgendetwas, das du auch gerne haben möchtest. Freust du dich dann auch mit ihm? Wie ist es mit dem, wenn es jemandem gelingt? Können wir uns mitfreuen? Oder sind wir dann vielleicht doch eher eifersüchtig, missgünstig? Da haben wir eine schöne Version, eine schöne Adventsversion. Da freuen sie sich einfach mit. Vielleicht hat Elisabeth so ausgesehen, wer weiß. Eben schon eine ältere Dame. Ich habe das zwar nicht gefunden unter ältere Mutter, sondern unter Oma und Enkelkind. Als das Kind 8 Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Das war jetzt der Moment, wo der kleine Junge Teil wurde vom Volk Gottes. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Das war ganz normal, das war Tradition. Doch die Mutter des Kindes widersprach. Nein, sagte sie, er soll Johannes heißen. Ich bewundere Elisabeth. Sie sagt dazu etwas Nein, was Gott anders haben will. Ich bin mir manchmal da in einem Zwiespalt, ob ich wirklich ganz zu dem stehe, wie es Gott möchte, oder eben, da sind all die Verwandten, da ist vielleicht das ganze Dorf, alle möchten, dass man der Tradition folgt und Elisabeth muss jetzt Stellung beziehen und sie sagt als Frau, nein, er soll Johannes heißen, so wie es der Engel gesagt hat. Kannst du auch Nein sagen am richtigen Moment, im richtigen Moment? Spürst du manchmal auch den Druck von allen anderen? Und dann sage ich vielleicht doch Ja, obwohl ich Nein meine. Oder Jein, weil ich versuche zu vermitteln. Dort, wo du weißt, was Gott von dir möchte, sag ruhig Nein, wenn ein Nein dran ist. Aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt. Jetzt kommt Widerstand, wandten die anderen ein. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Hier vielleicht eine Nebenbemerkung. Sie fragen Zacharias durch Zeichen. Ich vermute, Zacharias ist nicht bloß sprachlos geworden, sondern er hat auch nichts mehr gehört. Wenn jemand nur stumm ist, dann kann ich gut mit ihm reden, dann wird er mich verstehen. Aber sie müssen durch Zeichen da den Zacharias fragen. Also hatte er 9 Monate absolute Stille. Er selber hat nichts gesagt und hat wahrscheinlich auch nicht gehört, was die Leute gesagt haben. Und jetzt wird der Vater gefragt. Bei uns zu Hause, da gab es so eine ganz blöde Sache. Irgendwann haben meine Eltern herausgefunden, dass man nur die richtige Person fragen muss, wenn man etwas erreichen will. Und dann haben meine Eltern etwas ganz Richtiges und Wichtiges gemacht. Sie haben sich verbündet, weil sie miteinander sind sie Ehepaar, miteinander sind sie Eltern. Und da ist es nicht okay, wenn das Kind da die Mama oder den Papa gegeneinander ausspielt. Das ist nicht okay. Und dann hieß es plötzlich, als ich da wieder bei der Mama aufgetaucht bin, was hat denn der Papa gesagt? Er hat gesagt nein. Gut, dann heißt es nein. Umgekehrt hat es auch funktioniert und so war ich vor der großen Herausforderung, wen muss ich zuerst fragen? Wo sind die Chancen am größten, dass es so läuft, wie ich es haben möchte? Weil wenn dann der Papa ja sagt, dann muss die Mama auch ja sagen, weil der Papa schon ja gesagt hat. Und da halten die beiden dann auch zusammen, auch der Vater Zacharias entscheidet, indem er das jetzt auf ein Schreibtäfelchen schreibt. Der hatte schon das erste iPad, er schreibt da. Und er schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Punkt. Erinnert ihr euch, Zacharias und Elisabeth, die waren ja ein Ehepaar, die in allem gemeinsam getan haben, was Gott gefällt. Und das haben sie durchgezogen bis in ihr hohes Alter. Das ist vorbildlich. Vielleicht sagst du, ja, das habe ich noch nicht immer so durchgezogen. Könnte vielleicht heute so ein Moment sein, wo du sagst, ich und mein Ehepartner, wenn beide gläubig sind, wir ziehen das wieder durch, was Gott gefällt. Wir sagen das, was er möchte und wir tun gemeinsam das, was Gott möchte. Und wir sagen ja zu den richtigen Dingen und sagen nein zu den falschen. Okay, es bleibt dabei, ganz außergewöhnlich. In der Familie von Zacharias gibt es jetzt einen Johannes. Während sich alle noch darüber wunderten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Wenn ich Zacharias gewesen wäre, hätte ich vielleicht zuerst eine Runde über Gabriel geschumpfen. Was der mir wegen einem Satz, wegen einer kleinen Diskussion, die ich mit ihm hatte, was der mir für eine Strafe auferlegt hat. Aber ich glaube, Zacharias war eben auch von seiner Art her ein Mann, der eben wirklich in seiner Gottesfurcht vor Gott gelebt hat. Und jetzt preist er Gott. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten, und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Gerüchte verbreiten sich schnell. Passen wir auf, was wir da verbreiten. Die guten Gerüchte, dass Gott etwas Neues im Sinn hat, dass Gott etwas Großartiges getan hat, diese Gerüchte, die dürfen wir unlimitiert verbreiten. Aber sind wir vorsichtig damit, wenn wir einfach Dinge nachreden, wenn wir Gerüchte in die Welt setzen, die vielleicht halb wahr oder gar nicht wahr sind, die verbreiten sich auch und die können auch ganz viel Unheil anrichten, sie können Beziehungen zerstören und so weiter. Und wenn jemand dir ein Gerücht an dich heranträgt, dann ist es vielleicht gut, wenn du sagst, weißt du was, besprich das doch persönlich mit jemandem und nicht einfach mitmachst. Alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Aber ich glaube, das ist auch bei Eltern und Großeltern heute der Fall. Es muss nicht ein Johannes sein, dass man sich fragt, was wird aus diesem Kind einmal werden? Man hofft auch für eine gute Zukunft für die eigene Familie. Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Etwas Außergewöhnliches, wenn ihr Lukas lest, dann fängt jetzt wirklich das Wirken des Heiligen Geistes wieder da und dort und dort und dort und dort an. Nach 400 Jahren Schweigen Gottes werden da ganz normale, gewöhnliche Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und er begann prophetisch zu reden. Er sieht, er hört, er weiß, was Gott jetzt in die Situation hinein sagen will. Und prophetisch reden bedeutet für Gott reden. Und das macht der Zacharias jetzt auch für uns. Er sagte, gepriesen sei der Gott Israels. In der katholischen Kirche, da betet man immer wieder das Benediktus. Und das ist dieses Loblied. Das Magnificat, das ist das von der Maria. Und dann gibt es noch eines vom alten Mann, jetzt ist mir sein Name entfallen, der da auf das Heil Israels gewartet hat im Tempel. Und alle haben ein Loblied gesungen, das wir bis heute vielleicht eben in gewissen Kirchen immer wieder beten. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. In der Luther-Übersetzung, die ihr vielleicht besser im Ohr habt, heißt es: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Also Gott kommt auf Besuch. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb er den Johannes vorausschickt. Der Johannes, der macht alles parat. Eben wenn du Familie erwartest auf den 24., 25. Dezember, dann wirst du auch Dinge vorbereiten. Ich glaube nicht, dass du wartest, bis der Besuch vor der Türe steht und dann müssen sie alle mithelfen. Wahrscheinlich wirst du schon ganz vieles vorbereitet haben. Habt ihr aber gemerkt, eigentlich macht Zacharias hier einen riesigen Fehler. Er kann nicht richtig Deutsch oder man hat das falsch übersetzt. Er sagt, er hat sich seines Volkes angenommen, oder eben, wie Luther es übersetzt, der Gott Israels hat sein Volk besucht. Und da steht tatsächlich eine Verbform, die sagt, es ist schon passiert. Du meine Güte, Zacharias, Jesus ist noch nicht auf der Welt. 3 Monate Schwangerschaft, das ist das, was bis jetzt Tatsache ist, aber es ist doch noch gar nicht geschehen. Und merkt ihr, der gleiche Zacharias, der gesagt hat, ha, lieber Engel, geht nicht mehr, ist vorbei, du kannst mir sagen, was du willst, game over, der sagt jetzt, es ist passiert, obwohl er in die Zukunft schaut. Zacharias ist wieder völlig von dem überzeugt, was Gott uns zugesagt hat, was er mir gezeigt hat. Übrigens, er zitiert etwa 16 alttestamentliche Bibelstellen in seinem Lied. Er weiß jetzt wieder felsenfest, das, was Gott sagt, das ist so definitiv klar, dass es so ist, wie wenn es schon passiert wäre. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Ihr merkt auch, da ist auch ganz viel im Herzen von Zacharias passiert. Aus dem Haus seines Dieners Davids hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Eben ist noch Zukunft. Und dass er nicht über Johannes spricht, das merken wir daran, aus dem Haus des Dieners David. Er und seine Frau waren aus dem Haus von Aaron. Zacharias weiß, das, was hier passiert mit dem kleinen Johannes auf dem Arm, hat etwas mit dem Messias zu tun. Wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hat. Und hier sehen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Das, was Gott tut, geschieht nach seinem Plan und Willen. Es ist nicht zufällig. Es ist nicht willkürlich. Gott wird auch seine Pläne nicht ändern. Er wird seine Pläne ausführen und zum Ziel bringen. Ich habe euch gefragt, welches Bild verbindet ihr mit Weihnachten? Zacharias verbindet hier ein Bild mit Weihnachten, das so aussieht. Ich habe euch nämlich vorher aus der neuen Genfer Übersetzung vorgelesen. Ich möchte euch lesen, wie es ursprünglich heißt auf Griechisch, dort heißt es, er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause David, seines Knechtes. Und damit ist nicht das Horn gemeint, ein Musikinstrument, jetzt haben wir schöne, fröhliche Weihnachtszeit, sondern es geht um das Horn eines wilden, wütenden Stieres. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn du da ganz alleine auf der Weide stehst und ein solcher Stier keine gute Laune hat, dann kommt es darauf an, wer schneller rennen kann. Oder wenn ihr schon Stierkämpfe euch angeschaut habt oder dann eben die schlimmen Bilder, wenn dann sich das Machtverhältnis plötzlich ändert und der Stier den Stierkämpfer aufspießt, dann ist das keine erfreuliche Sache mehr. Und Zacharias zeigt uns, das ist auch Weihnachten. Gott richtet ein Horn des Heils auf. Und das bedeutet wirklich, da kommt eine Person, da kommt der Messias, und der Messias ist auf der einen Seite stark und er ist auch gefährlich für seine Feinde. Schauen wir mal, mit was Zacharias das in Zusammenhang bringt. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet. Und da braucht es einen starken Gott. Übrigens, diesen Ausdruck Horn des Heils, das kommt etwa 2-3 Mal im Alten Testament vor und wird nur gebraucht, wenn Gott selber eingreift gegen seine Feinde. Er ganz allein. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. Vielleicht hat Zacharias gedacht, jetzt kommt der Messias und er befreit uns von Rom. Ich habe euch letztes Mal von Herodes berichtet. Und ich denke, wahrscheinlich hat er in diese Richtung gedacht. Wir wissen, Jesus hat Israel nicht aus der römischen Besatzungsmacht befreit, hat es nicht getan. Und bis auf den heutigen Tag hat Israel Feinde. Die Frage ist, hat Zacharias sich da ein bisschen verwählt? Wenn wir die Geschichte in der Bibel bis zum Schluss lesen, dann werden wir lesen, dass es einen Moment geben wird, wo wirklich Jesus mit aller Macht des Bösen abrechnen wird. Es wird so weit kommen. Und jetzt schaut der Zacharias sogar über unsere Zeit hinaus. Aber vielleicht kennst du das auch aus deiner eigenen Biografie, dass Jesus aber dir auch schon geholfen hat, über Schwierigkeiten und in ganz ungünstigen Situationen, in die du hineingeraten bist. Dinge, die feindlich waren dir gegenüber und Jesus dir da auch Sieg gegeben hat. Vielleicht so ein Etappensieg. Aber eines Tages wird es so sein, dass dieses Horn des Heils alle Feinde besiegt haben wird. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Jetzt ein bisschen netteres Bild. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat. Wenn du Trauringe suchst, findest du ganz verschiedene Versionen. Ich finde, das ist etwas vom Schönsten. Da trägt dann jeder einen Teil von diesem Bundesversprechen an seinem Finger. Und spannend ist schon, dass Gott mit einem Eid geschworen hat. Der Hebräerbriefschreiber wird uns dann später sagen, Gott hat bei sich selber geschworen, weil es keinen höheren gab, bei dem er hätte schwören können. Wenn es noch etwas Höheres gegeben hätte als Gott selber, hätte er dort geschworen, um uns wirklich felsenfest zu versichern, wenn Gott einen Bund schließt, wenn Gott uns etwas zusagt, ist das garantiert so? Wirklich? Dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird, und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Spannend, ohne Furcht. Jesus will uns Angst nehmen. Angst vor Gott, weil ich merke, ich kann niemals mit dem, was ich getan und gesagt und eben auch nicht getan und nicht gesagt habe, vor Gott bestehen. Jesus wird Menschen erlösen aus dieser Furcht. Er wird uns Heiligkeit bringen. Er wird uns neu anziehen. Er wird uns seine Gerechtigkeit schenken, sodass uns nichts mehr anklagen kann. Und das ist etwas Großartiges. Und das wissen wir, das können wir jetzt schon bekommen. Aber da ist ein kleiner Haken dabei. Wozu? Ich habe versucht, ein Bild zu finden und habe keines gefunden. Da heißt es nämlich, damit wir in seiner Gegenwart, oder man könnte auch sagen, vor Gott dienen werden. Ich habe mich gefragt, was heißt Gott zu dienen? Soll ich ein Bild nehmen, auf dem jemand Gott anbetet? Ja, das würde passen. Soll ich ein Bild nehmen, wo jemand seine Bibel liest? Ja, ich diene Gott, indem ich mich mit dem befasse, was er gesagt hat, ist auch Wertschätzung. Soll ich ein Bild nehmen, auf dem jemand betet? Ja, das bedeutet es, Gott zu dienen. Aber bedeutet es nicht auch, Gott zu dienen, wenn ich meinem Nächsten diene? Wenn ich liebevoll mit meinem Nachbarn umgehe? Wenn ich das mache, was Gott sich wünscht von mir als seinem Mitarbeiter, seiner Mitarbeiterin auf dieser Welt? Ihr seht also, Zacharias ist nicht der Meinung, dass wenn wir durch den Messias, wenn wir durch Jesus Erlösung erfahren, dass wir uns dann nur noch bedienen lassen und gar nichts tun, sondern wir sollen Gott unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen. Und spannend ist, dass Zacharias hier etwas ganz Gewaltiges macht. Er ist ja Priester, oder? Und er ist es sich gewohnt gewesen, dass er Gott dient. Und Zacharias merkt jetzt, das sollen nicht nur die Priester tun, das sollen alle Menschen tun. Wir alle sind dazu berufen, Gott zu dienen. Und jetzt wendet er sich dem Kind zu. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Und das ist wirklich auch so geschehen. Johannes hat den Weg bereit gemacht, dass Menschen Jesus haben kennenlernen können. Eben die Geschichte vom Täufer kennt ihr vielleicht. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Und das ist spannend, dass Zacharias das auch schon prophetisch wahrgenommen hat. Es sind eben nicht nur äußere politische Feinde. Es ist auch das Problem unserer Schuld. Und aus unserer Schuld gegenüber Gott kommen wir nur heraus, wenn wir Vergebung bekommen. Aber Vergebung bedeutet dann auch, dass die Geschichte wirklich erledigt ist. Es gibt nichts mehr zwischen mir und Gott, wenn er mir vergeben hat. Hier hieß es noch, denn unser Gott ist voll Erbarmen. Martin Luther schreibt, dass es geschehen ist durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes. Da habe ich gedacht, das ist so schade, dass das so nicht hier steht. Durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes. Und das ist seine Haltung jedem Menschen gegenüber, auch gegenüber dir. Eine herzliche Barmherzigkeit. Und dann habe ich gemerkt beim Studieren, es heißt im Griechischen nicht das, was ich gedacht habe. Herzlich, das kommt für mich so vom Herzen, so warmherzig, oder? Eine liebevolle Barmherzigkeit, so, ah, Marlies, lass mich dich umarmen, oder? Ich habe so Erbarmen mit dir. Im Griechischen und im Hebräischen bedeutet es etwas anderes. Herz steht eben hier nicht, sondern es steht Eingeweide oder Bauch. Und vielleicht könnte man am besten so übersetzen oder übertragen, es hat Gott Bauchschmerzen gemacht, als er dich in deiner Verlorenheit gesehen hat. Er hatte Bauchschmerzen. Und deshalb hat er alles unternommen. Und ich kann mir vorstellen, dass eben die herzliche Barmherzigkeit Gottes vielleicht auch Tränen in den Augen von Gott sind, wenn er möchte, dass Menschen gerettet werden und er einen Weg sucht, Menschen das irgendwie klar zu machen. Eben Gott hat Bauchweh, weil Menschen sein Heil noch nicht gefunden haben. Nehmt, was immer ihr wollt, Luther, Neue Genfer oder dass Gott Bauchweh hat, aber Gott ist innerlich engagiert. Er ist eben nicht irgendein Gott, der irgendwo thront und jetzt einfach das ohne Emotion, ohne Herz, ohne Bauchschmerzen durchzieht. Vielleicht könnte man irgendwann eine Predigt mit dem Titel versehen, weil Gott Bauchschmerzen hatte, ist es Weihnachten geworden. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen. Ist auch wieder eine ganz schwierige Übersetzungsgeschichte, aber ich glaube, die Neue Genfer Übersetzung hat das gut übersetzt. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen. Zacharias weiß, dass die Maria ein Baby erwartet. Und trotzdem sagt er, es ist der helle Morgenglanz, der aus der Höhe kommt. Stimmt biblisch, stimmt theologisch total. Jesus, der von Anfang an bei seinem Vater war, er wird ein Mensch. Der helle Morgenglanz kommt aus der Höhe zu uns. Wozu? Um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben oder im Schatten des Todes sitzen. Merkt ihr, Gott ist diese Welt nicht egal. Wir könnten ja fragen, weshalb sitzen die Menschen da in der Finsternis? Ja, weil sie das sich teilweise selber eingebrockt haben. Warum im Schatten des Todes? Weil die ersten Menschen nicht auf Gott gehört haben. Da könnte man auch sagen, selber schuld, euer Problem. Ich hatte es euch gesagt. Und Gott hat immer wieder probiert, dann auch mit den Geboten. Wenn ihr die Gebote haltet, dann werdet ihr das Leben haben. Was haben die Menschen gemacht? Was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Wir haben uns das selber eingebrockt. Und jetzt sitzen wir da in einer ganz blöden Situation, da kommen wir selber nicht raus. Am letzten Donnerstag hatten wir Teenagerunterricht. Wir machen ja das gemeinsam mit der Rishona. Und die neue junge Leiterin, die hatte eine super Idee. Wir haben den Teenies die Augen verbunden, sie in unsere Autos verfrachtet und sind dann wirklich wild durch Arbon und Steinach gefahren, damit die Teenies die Orientierung nicht mehr haben, wo sie sind. Und dann sind wir wieder zur Rishona. Sie mussten dort aussteigen, sich an den Schultern halten und dann haben wir sie in den Rishona-Gemeindesaal hineingeführt. Das Problem war, die Rishona-Kinder, die wissen, wie die Rishona riecht. Und die junge Leiterin, sie hat dann auch Türme gemacht mit den Stühlen und eigentlich so wie ein Netz gespannt, wie ein Spinnennetz gespannt über diese Stühle hinweg. Und als die Teenies dann die Stühle auch noch abgetastet hatten, da wussten sie, wir sind definitiv in der Rishona. Die Rishona fühlt sich so an und sie riecht so. Und dann mussten die Teenies, sie wurden dann irgendwo an dieser Schnur platziert und dann mussten die Teenies den Ausgang suchen von der Schnur. Das Gemeine war aber, dass es keinen Ausgang gegeben hat. Weil irgendwann war ja der Anfang, der Schluss und dann war die Regel die, es wird nicht gesprochen, außer ihr braucht Hilfe, dann könnt ihr die Hand heben, dann kommen wir euch helfen. Aber sonst wird nicht geredet. Und so standen die Teenies alle irgendwo an einem Ende dieser Schnur, haben sich da an der Schnur entlang getastet, manchmal gab es eine Kreuzung, da musste man entscheiden, gehe ich jetzt rechts, links, geradeaus. Sie sind über diese Schnüre hinweggestiegen und irgendwann hat einer gemerkt, ich glaube, ich laufe immer irgendwie im Kreis, weil irgendwo war ein Tisch und er ist immer wieder bei diesem Tisch angekommen. Manchmal haben sie sich gestoßen und es ging eine ganz lange Zeit, bis das erste Teenie-Girl die Hand aufgehalten hat. Die Leiterin ist gekommen, hat sie genommen, rausgeführt und hat gesagt, die erste Person hat den Ausgang gefunden. Ah, dann gibt es einen Ausgang. Und es wurde weitergesucht. Und irgendwann, ich brauche Hilfe, schon zwei. Das kann doch nicht sein, du hast gemerkt, einer der Boys war schon halb verzweifelt. Und er ist noch schneller gelaufen und hat wieder die gleiche Runde gemacht und ein Mädchen, das ist irgendwann, hat sich hingesetzt, hat es dann auf die andere Seite probiert und dann hat wieder jemand gesagt, ich brauche Hilfe. Jetzt sind es schon 4, die den Ausgang gefunden haben. Und ich glaube, die letzten 2, 3, die hätten noch stundenlang so weitergemacht. Wir haben dann das Spiel abgebrochen und die Leiterin hat etwas ganz Gutes gesagt. Sie hat gesagt, das ist das Leben. Wir suchen auch den Ausgang. Eben, wir sitzen da irgendwie in dieser Finsternis drin und es gibt nur einen Weg, in dem ich um Hilfe bitte. Dem ich sage, ich finde da den Weg alleine und selber nicht raus. Und wenn wir nicht um Hilfe bitten, wenn wir Gott nicht um Hilfe bitten, kommen wir aus dieser Finsternis und dem Schatten des Todes nie hinaus. Aber wenn wir um Hilfe bitten, ich brauche da den großen himmlischen Leiter, dann führt er uns hinaus. Das heißt nicht, dass das schon völlig passieren wird in unserem Leben. Eben, ich hätte so gerne gehört, wenn Franz gesagt hätte, ja, und dann haben wir gebetet und es war so wie eine Auferstehung, dieser Schwager ist wieder gesund geworden, oder? Das hätte ich mir für Franz und die ganze Familie gewünscht, nicht, dass sie Abschied nehmen müssen nächste Woche. Und da merken wir, da ist etwas vom Versprechen Gottes, das vielleicht punktuell, überraschend, wunderbar geschieht, ist noch nicht in der vollen Fülle da. Aber es wird eine Zeit kommen, wo es keine Finsternis mehr gibt, wo es keinen Tod mehr gibt, wo diese Geschichte vorbei sein wird, das garantiert. Und das hat Zacharias schon gewusst. Für ihn war es wie schon am Ende der Zeit, dann wenn wir die Ewigkeit beginnen, das war für ihn schon das ganze Bild. Und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Friede, Shalom, bedeutet gute, heile Beziehungen. Eben die gute, heile Beziehung mit Gott. Ich darf durch Jesus einen Vater im Himmel bekommen, der mich lieb hat. Ich darf aber auch gemeinsam mit anderen meine Schritte auf den Weg des Friedens lenken. Ich kann mich bemühen, dass wir gute Beziehungen zueinander und miteinander haben. Und das wisst ihr, das fällt uns nicht immer in den Schoß. Es sind nicht alle Leute immer unserer Meinung und es ist nicht so, dass alles ohne Reiberei oder ohne Schwierigkeiten abläuft, aber da können wir ganz viel dazu tun. Aber wir werden die Hilfe Gottes dazu auch brauchen. Und da möchte ich euch ermutigen, dass wir diese Schritte gemeinsam tun. Vielleicht ist es so ungewohnt für euch wie dieses Laufen da im Schnee. Deshalb habe ich das Bild genommen. Unsere Schritte auf den Weg des Friedens lenken bedeutet für mich auch, dass wir nicht nur an uns denken, sondern auch an Menschen, die Gott wirklich brauchen. Ich habe einen wunderbaren Weihnachtsclip, einen kleinen Werbeclip gefunden, den möchte ich euch zeigen, bevor wir dann zum Schluss kommen.
Behold, throughout the heavens, there shone a holy light. God held it on the mountain, over the hills and everywhere, over the hills and everywhere. God held it on the mountain. God held it on the
Ich weiß nicht, ob wir unsere Gitarre da hineinstellen sollten, aber die Botschaft, die ist klar. Nur von Weihnachten zu singen und nicht zu helfen, das ist fast ein Verbrechen. Das hat Gott auch nicht getan. Er hat uns auch nicht nur ein schönes Adventslied gesungen, sondern er hat uns seinen Sohn geschickt. Bei Lukas lesen wir dann: Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Und so wird die ganze Geschichte von dem kleinen Johannes erzählt, kompakt, keine Details, nichts, was wir vielleicht so gerne wissen möchten. Ich möchte euch ein Weihnachtsbild mit auf den Weg geben. Und das ist dieses hier. Ihr wisst jetzt, weshalb. Das Horn des Heils. John Piper, er ist Pastor in Amerika, er hat gesagt, wenn ich ein Künstler wäre, und vielleicht ist jemand von euch so ein Künstler, dann würde ich mir auch wünschen, wenn du dieses Bild für mich malen könntest. Er hat gesagt, wenn ich mir ein Weihnachtsbild wünschen könnte oder es eben selber malen könnte, dann würde ich so eine Landschaft malen, einen Hügel in der Ferne, ohne Betriebsamkeit, eher karg, und auf diesem Hügel steht ein wütender Stier. Und am einen Horn von diesem wütenden Stier hängt ein gewaltig großer, böser Löwe. Und das wäre für mich dann das Weihnachtsbild. Eben all das, was uns Menschen Schwierigkeiten macht, all das, was das Leben von Menschen kaputt macht, das wird eines Tages wirklich durch Jesus besiegt werden. Und ich würde es spannend finden, wenn wir dann unseren Freunden dieses Weihnachtsbild schicken würden als Karte. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Aber es wäre so ein starkes Verständnis von dem, was Gott mit Weihnachten beabsichtigt hat. Gut, wir müssten es erklären, sonst wäre es einfach nur eigenartig. Ich möchte gerne mit euch beten und Vater im Himmel, wir feiern die Adventszeit, wir machen uns bereit auf das Weihnachtsfest und ich staune einmal mehr darüber, Jesus, wer du bist und was du bewirken möchtest. Jesus, ich möchte dich nicht in einer einseitigen Art und Weise kennen, sondern ich möchte dich so wahrnehmen, wie du wirklich bist, auch als dieses Horn des Heils, das eines Tages wirklich jeden Feind besiegen wird. Und Jesus, du stehst uns mit deiner ganzen Liebe, mit deiner ganzen Gegenwart zur Seite, auch in dieser Weihnachtszeit. Und ich möchte dich von Herzen bitten, dass du dort Licht in unser Leben hineinbringst, dort, wo wir vielleicht auch noch in der Finsternis sitzen. Dort, wo es nicht einfach, sondern ganz schwierig werden wird in der Weihnachtszeit. Jesus, sei du uns da ganz persönlich, ganz besonders nahe. Und lasst uns nicht vergessen, dass du ein mächtiger Erretter bist, ein starker Heiland bist, dass du auch unser Horn des Heils bist. Jesus, wir verneigen uns vor dir, wir bringen dir unseren Respekt und danken dir, dass du zu uns gekommen bist. Amen.